Heute werden wir Priestertum studieren, das Thema Priestertum. Wir hatten gesehen die Stiftshütte und wir hatten gesehen die Opfern und alles das könnte auch nicht existieren oder könnte nicht funktionieren. Alles das könnte nicht sein ohne Priestertum. Und darum ist auch 2. Mose und 3. Mose stark oder quasi ausschließlich damit beschäftigt, oder 2. Mose ab, wenn ich jetzt nicht falsch lege, ab Kapitel 14 bis zum Ende von 3. Mose, nur über solche Sachen, über solche Themen, die zusammengefasst sind, die jüdische Religion. Jüdische Religion, die ganze Grundlage der jüdischen Religion steht in diesen 2 Büchern. Da alles andere, das heißt 4. Mose und 5. Mose handeln über andere Themen. 5. Mose ist mehr eine Wiederholung und 4. Mose sind die Geschichten der Wanderung, wie das Volk gewandert ist und rebelliert hat gegen Mose und so weiter. Aber die jüdische Religion 2. und 3. Mose. Das erste Ziel war die Gemeinschaft mit Gott, haben wir schon gesehen. Über das die Stifthütte, dass man Gemeinschaft mit Gott hätte. Und hier die Priester waren auch eingesetzt dafür. Isaias, würdest du hier bitte 2. Mose 33, 16 bitte lesen?
Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist?
Halleluja, Halleluja. Interessant, ne? Dass Moses sagt, der Unterschied zwischen das Volk Israel und alle anderen Völkern, dass Gott mit ihnen geht. Und das hat jetzt eine ganz interessante Bedeutung für uns. Was unterscheidet uns vor alle anderen Menschen? Ne? Weil alles das, alles diese Stiftshütte und Priestertum, alles ist symbolisch. Alles ist eine Vorbereitung auf das Kommen Jesu und auf das, was Jesus gemacht hat. Und wir sind jetzt eine Folge von das, was Jesus gemacht hat. Und wie steht das zusammen? Das heißt, was uns als Christen unterscheidet von allen anderen Menschen. Was ist das? Können wir aus diesem Vers lesen, dass Gott mit uns geht. Halleluja, Amen. Amen. Gott geht mit uns. Gott lebt unter uns, Gott lebt in uns. Nicht umsonst heißt das Buch 3. Mose Levitikus, weil das hat viel mit den Leviten zu tun. Levitische Priesterschaft heißt auch dieses System des Priestertums, weil es viel mit den Leviten zu tun hat. Aaron war ein Nachfahre Levis. Levi war einer der 12 Söhne Jakobs. Und Aaron war ein, soweit ich erinnere, Urenkelkind. Egal. Das heißt, er war auch ein Levit. Aaron war auch ein Levit. Aaron war der hohe Priester und seine Söhne, seine Nachfahren, die hohen Priester und alle anderen Leviten, die waren die Helfern oder die Aaron und seine Söhne waren die Priestern und alle anderen Leviten, die haben nur geholfen. Wolfgang, würdest du bitte hier 2. Mose 29, 44 lesen?
Ich will die Stiftshütte heiligen, samt dem Altar, und will mir Aaron und seine Söhne heiligen, damit sie mir als Priester dienen.
Halleluja. Ne? Heiligen heißt, es ist schwer hier direkt das Wort Heiligen zu übersetzen, bedeutet vieles, aber hat sehr viel damit zu tun, dass sie besonderen Dienst innehaben sollten und sie sollten dann bestimmte Regeln folgen, die sie vom Volk abhebten. Und sie mussten sich sehr aufpassen, dass sie nichts taten, was sie dann unheilig gemacht hat, sie jetzt in religiösen Sinn, im Sinn dieser ganzen Regeln, sie dann unrein gemacht haben. Es gibt eine ganz große Liste von Sachen, die Menschen unrein machen, haben wir schon gesehen. die Priester, die haben Gott stellvertretend für das Volk gedient. Das ist jetzt ganz interessant, ganz wichtig, dass wir dieses Wort uns merken, stellvertretend. Die Priester waren die, wie könnte man sagen, Beamte Gottes sozusagen. Wenn wir jetzt vergleichen, dass das Organisationssystem der Regierung in Deutschland sozusagen, die Beamten, die vertreten die Regierung. Und die Priester und der hohe Priester haben Gott vertreten vor das Volk. Und sie waren natürlich in bestimmten Sinn privilegiert, weil sie einen engeren Kontakt hatten mit Gott und dadurch eine geistliche Autorität und Verantwortung, weil sie diese so wichtige Arbeit gemacht haben, dass Priester das Heiligtum gepflegt und die Opfern gemacht und so weiter. Diese ganze Arbeit von den Leviten und Priestern war symbolisch. Für uns, wir sehen das symbolisch. Und da war eine Botschaft, das Volk hat diese Botschaft wahrgenommen, dass ein Kontakt zu Gott sehr schwer ist. Da gibt's viele, viele Schritte, die man machen muss, um zu Gott zu kommen. Und das Volk hat das verstanden durch diesen ganzen Bimborium, wie könnte man das so sagen? diese ganze Zeremonie und diese ganzen Kleidung und so weiter, wie wir heute sehen werden, wurde das ganz klar, dass die Annäherung zu Gott nicht so ein Schritt und dann fertig. Und diese Botschaft gilt auch für uns. Das heißt, Gott ist weiterhin heilig. Wir sollen uns nicht täuschen lassen von der Tatsache, dass heute viel leichter ist. Es ist viel leichter, man zu Gott zu kommen, ein einfaches Gebet, und dann sind wir schon bei Gott. Aber wir sollen uns nicht täuschen, weil Jesus hat das große Preis bezahlt, um das zu ermöglichen. Aber Gott ist weiterhin heilig und allmächtig und königlich, und die ganzen Eigenschaften hat er weiter die gleiche. Er hat sich nicht verändert, und darum bleibt die Lektion, dass wir Gott fürchten und ehren und seine Gegenwart schätzen, wenn sie auch leicht ist zu erreichen durch das Gebet und durch Buße und durch Demütigung. Aaron und seine Söhne waren die ersten Auserwählte Gottes für diese Aufgabe. Diese Aufgabe hat man nicht erreicht dadurch, dass man gewählt wurde oder so vom Volk. Nein, Gott selber hat diese Moses und Aaron angesprochen und gesagt, ich möchte, dass Aaron und seine Söhne das machen. Haben wir gelesen hier, 2. Mose 29, 44. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Das heißt, die Menschen, die für Gott arbeiten heutzutage, für denen ist das nicht ein Beruf, die sie selber ausgesucht haben. Ich meine jetzt, so sollte es sein, aber sehr oft ist es leider falsch. Sehr oft ist es so, dass junge Menschen sich für einen Beruf entscheiden und dann denken, ja, Pastor oder Priester oder Pfarrer wäre nicht schlecht. Die Verdienstmöglichkeiten sind nicht schlecht oder so. Und dann Theologie studieren und sich diesen Beruf dann erreichen, diesen Beruf durch gute Noten in der Hochschule erreichen. Und das ist falsch, weil die Menschen, die für Gott arbeiten, sollen von Gott berufen werden für diese Aufgabe. Noch heute, Gott ruft seine Arbeiter. Gott schenkt die Gaben seiner Missionare oder seiner Gemeindeleiter und Evangelisten und so weiter, befähigt sie und ruft sie Gott. Das ist der Punkt. Was bedeutet Priestertum oder Priesterschaft für uns? Tatjana, würdest du bitte hier 1. Petrus 2, 5 und 9 bitte lesen?
So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum und geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch auf der Finsternis berufen hat zu seinen wunderbaren.
Halleluja. Halleluja. Ja, hier habe ich zwei Bibelversen zitiert hintereinander. 1. Petrus 2, die Verse 5 und Vers 9. Meistens zitiert man in diesem Zusammenhang öfter den Vers 9, aber ich habe darauf bestanden, auch den Vers 5 zu zitieren, weil er das Gleiche sagt, dass wir die Priester sind. Wir sind ein Volk von Priestern. Wie sollen wir das verstehen? Wir sind Priestern. Jeder glaubende Christ ist ein Priester. Das heißt, das, was im Alten Testament steht über die Priestern, das gilt heute uns. Und was über den hohen Priester steht, gilt Jesus. Jesus ist der hohe Priester, wir sind Priester. Was bedeutet das? Punkt Nummer 1, es gibt keine Priesterschicht mehr. Was ist eine Schicht? Eine Schicht, wisst ihr, was es ist? Eine Gruppe von Menschen, die sich von den anderen Menschen abhebt. Versteht ihr? Das ist eine Schicht, eine Menschenschicht, eine Kaste, eine Gruppe, die sich von anderen Gruppen abhebt. Und so eine Priesterschicht gibt es nicht mehr. Total wichtig, dass wir das verstehen. Jeder glaubende Christ ist ein Priester und darum gibt es keine Priestern. Wenn jeder ein Priester ist, dann gibt es nicht mehr diese Priestern wie früher, die vor das Volk waren. Versteht ihr? Früher gab es eine Schicht, eine Priesterschicht. Die Priestern waren vor das Volk. Dann gab es Priestern und Volk. Priestern waren die Besonderen, die abgehobene, und das Volk war unten sozusagen. Zwei Schichten. Aber das gibt es nicht mehr. Heute sind wir alle im gleichen Stand, im gleichen Niveau. Alle haben wir Kontakt zu Gott, alle vertreten wir Gott. Jeder glaubende Christ vertretet Gott. Ja, dann würde man fragen, ja, aber wie ist das mit den Gemeindeleitern? Weil früher waren die Priestern die Gemeindeleitern und die waren auch diese Schicht, diese besondere Schicht. Und heute gibt es nicht mehr diese Schicht. Dann würde man sagen, gibt es keine Gemeindeleiter mehr? Ne? Das heißt, ist logisch, so zu denken oder so zu fragen zumindest. Und dann ist die Antwort, die Gemeindeleiter sind keine Priester, sondern sie organisieren die Gemeinde. Versteht ihr den Unterschied? Priester waren Mittler. Und heute haben wir keine Mittler, weil wir direkten Kontakt zu Gott haben. Und die Gemeindeleiter, die organisieren die Gemeinde. Die vertreten nicht Gott vor das Volk, sondern sie organisieren die Gemeinde, weil alle Glieder aktiv sind als Priestern. Sie beteiligen sich im Werk des Herrn. Und die Gemeindeleiter, die organisieren diese Mitarbeit von allen. Ja? Zum Beispiel Hirten und Evangelisten und Lehrern, ja? Und Propheten und so. Punkt Nummer 2. Wenn wir alle Gott vertreten, wenn wir alle Priester sind, ist die Folge, dass wir alle füreinander verantwortlich sind. Wir alle vertreten Christus gegenseitig. Wir alle vertreten Christus füreinander. Jeder von uns ist ein Vertreter Christi für die anderen, für die Geschwister und auch für die Menschen, die nicht gläubig sind. Ja? Versteht ihr das? Jesus dient seinen Nachfolger durch die anderen Nachfolgern. Ja, das ist logisch. Jesus dient uns durch die anderen. Ja, Jesus dient mir durch euch und Jesus dient den Isaias durch uns und Betty und so weiter und Tatjana und Wolfgang. Jeder wird gedient durch Jesus, der in den anderen vertreten ist. Halleluja. Halleluja. Ja, das sind die Folgen dieser Tatsache, dass wir alle Priester sind. Okay, nächster Absatz, Seite 62. Das jüdische Priestertum ist nicht mehr gültig. Ihre Existenz war eine lebendige Lehre, die auf das wahre Lamm, Mittler und hohe Priester zeigte. Total wichtig. Heute gibt es nicht mehr das jüdische Priestertum, weil im Jahr 70, ne, nach Christus, wenn ich jetzt nicht falsch liege, 70 oder 77, jetzt erinnere mich nicht ganz genau, wurde Jerusalem zerstört und die Juden wurden zerstreut über die ganze Welt und darum gibt es nicht mehr der Tempel mit den Opfern. Und die Juden, die denken, ja, wenn es der Tempel gäbe, dann würde wieder das Priestertum funktionieren. So denken die Juden. Aber wir wissen, dass das Priestertum zerstört wurde, weil Gott es erlaubt ist, weil dieses Priestertum nichts mehr zu suchen hat auf der Welt, weil ihre Aufgabe erfüllt wurde, als Jesus gestorben ist. Versteht ihr das? Zwei Punkte sprechen für das Ende des jüdischen Priestertums. Erstens, als der hohe Priester seine Kleider zerriss. Diese Geschichte kennt ihr, ne? Als der hohe Priester Jesus gefragt hat, bist du der Christus? Und er hat geantwortet, ja, ich bin. Ne? Er hat diesen Satz benutzt, den man nicht benutzen durfte. Das war eine Lästerung. Wäre eine Lästerung, falls Jesus nicht der Sohn Gottes wäre. Aber da er war, dann war es nicht eine Lästerung. Aber der hohe Priester wollte das nicht annehmen und hat seine Kleider zerrissen. Und damit hat er gegen das Gebot, das heißt, warum hat er seine Kleider zerrissen? Weil zur Zeit, ne, die Juden und zum Beispiel auch Abraham und wir wissen das auch von Jakob, dass er das gemacht hat, als er die Nachricht gehört hat, dass Josef tot wäre. Er hat das gemacht, seine Kleider zerrissen. Das war ein Zeichen von großer Wut sozusagen oder von großer Trauer. Ja, das war ein großes Zeichen, wenn man die eigene Kleider zerrissen hat. Das war ein großes Zeichen für, dass man was ganz Schlimmes erlebt hat. Versteht ihr das? Und der hohe Priester hat das gemacht. Er hat seine Kleider zerrissen. Aber es gab ein Gebot Gottes in 3. Mose 21, 10, der das verboten hat. Ein hoher Priester durfte das nicht machen. Und im Moment, als er das gemacht hat, hat er gesündigt. Und in diesem Moment, so sehe ich das, das war ein wichtiger Moment, wo dieser Amt vom Hohepriester annulliert wurde, weil er gesündigt hat. Und auch ein zweiter Zeichen, dass das Priestertum jetzt keine Bedeutung mehr hat. Matthäus 27, 51, der Vorhang vom Allerheiligsten wurde zerrissen von oben nach unten. Von oben nach unten. Das hat eine große Bedeutung, weil dieser Vorhang, soweit ich mich erinnere, war ein paar Meter hoch. Ich denke mal 3, 4 oder 5 Meter hoch. Das könnte kein Mensch tun. Natürlich könnte das jemand tun, aber das war ein Zeichen, dass Gott das gemacht hat. Gott hat den Vorhang von oben nach unten zerrissen. Es war nicht ein Mensch, das diesen Vorhang in die Hände genommen hat und es zerrissen hat, sondern Gott. Und das war ein Zeichen, dass das Priestertum, das jüdische Priestertum, die Gültigkeit verloren hat. Seine Bedeutung oder seine Berechtigung, ihre Existenzberechtigung. Versteht ihr das? Weil Jesus gestorben war. Jesus war das Lamm. Und die Priester, die haben doch die Lämmer geopfert. Okay, nächster Punkt. Nächster Titel, priesterliche Kleiderordnung. Ah, okay. Betty, würdest du bitte Hebräer 10, Vers 19 lesen?
Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum.
Ne, wir wissen, dass nur die hohen Priester einmal im Jahr im Heiligtum, das heißt im Allerheiligsten, eingegangen sind. Und weil der Vorhang zerrissen wurde, das war ein symbolischer Geschehnis, das bedeutet, wir dürfen jetzt im Allerheiligsten eingehen, weil das Blut wurde endgültig besprengt auf die Sühneplatte, das Blut Jesu. Ne? Okay, priesterliche Kleiderordnung. Die Kleidung hatte eine ganz wichtige Bedeutung. Gott hat diese ganzen Kleidung gegeben, Moses gezeigt. Wir haben gesehen, dass die Stiftshütte, aber auch diese ganzen Kleider von den Priestern, die wir gleich sehen werden, wie sie oder gleich studieren werden. Ich hatte hier ein Bild geheftet von einem hohen Priester, aber das habe ich gelöscht, weil die ganzen Bilder, die ich im Internet gefunden habe, die entsprechen nicht, die sind nicht richtig, die sind falsch gezeichnet. Alles, was ich gefunden habe, und darum habe ich das auch nicht gemacht. Wenn jemand eine Gabe hat zu zeichnen, bitte trete mit mir in Kontakt, weil ich brauche diese Zeichnung, aber ich muss die dann auch anleiten, dass diese Person das richtig macht, weil das alles, was ich gefunden habe, war nicht richtig. Okay, Kleidung. Moses hat auf dem Berg Sinai alles gesehen, den Tempel Gottes im Himmel, und er hat auch von Gott die Anordnung bekommen, wie er die Kleider der Priester machen sollte. Ganz penibel alles beschrieben, wie die Kleider von den einfachen Priestern aussehen sollten und wie die Kleider vom Hohepriester aussehen sollen. Das war sehr kompliziert. Ich habe mich da durchgeboxt durch diesen Anleitung, um diese zu kauen, dass ich die euch heute erklären kann. Kleider. Was bedeutet Kleider? Kleider bedeutet für uns heute das Benehmen. Ist symbolisch für Benehmen. Und darum heißt weiße Kleider ein heiliges Benehmen. Versteht ihr? Weiße Kleider, heiliges Benehmen. Und schmutzige Kleider heißt Sünde, Leben in Sünde. Das wird im Neuen Testament und in den Gleichnissen hier Jesus so benutzt. Weiße Kleider, Heiligung oder ein Mensch, der die Sünde meidet, und schmutzige Kleider einer Person, die die Sünde tut. Und die Priester, die sollten eine besondere Kleidung tragen. Nur mit dieser Kleidung durften sie Gott dienen. Das alles symbolisiert unser Leben als Christen. Das heißt, wir dürfen nur Gott dienen mit einem bestimmten Benehmen. Wenn Kleidung Benehmen bedeutet, das heißt, wir dürfen nur Gott dienen, wenn wir uns in einer bestimmten Art und Weise benehmen. Ein Christ, jemand darf nicht Gott dienen und sagen, ist egal, was ich tue, wichtig ist mein Herz oder so, oder wichtig ist, dass ich Gott liebe, alles andere interessiert nicht. Nein, um Jesus zu dienen, muss man ihn auch dienen in der Art und Weise, wie er gedient werden möchte, wie er es vorschreibt im Neuen Testament. Und im Alten Testament mussten die Priester diese Kleidung ganz genau so anhaben, wie es vorgeschrieben war. Die Kleider der Priester dienten zur Ehre und Schmuck. Ehre und Schmuck, sehr interessant. Zuerst, durch diese Kleider haben sich die Priester in einer Ehrenposition gestellt. Weil wenn das Volk gesehen hat, oh, da ist einer, der hat so schöne Kleider, besondere Kleider, die alle anderen im Volk nicht tragen durften, dann wussten sie, oh, das sind die Priester. Und Priester sind heilig. Ne, Gott hat gesagt, ich will mir diese Priester heiligen. Und dann hat das Volk diese Männer geehrt. Die Kleider haben das ausgezeichnet. Und für Schmuck, was heißt Schmuck? Gott hat nichts gegen Schönheit. Oder? Meint hier jemand, möchte jemand hier Einspruch einlegen gegen diese Aussage? Ja? Gott hat nichts gegen Schönheit. Das heißt, wenn wir aus dem Fenster schauen, die Natur und so, alles ist schön. Gott hat alles schön gemacht und er freut sich auf schöne Sachen. Und auch wir sollen jetzt nicht schön sein werden möchten, weil, warum? Warum sollen wir nicht schön sein sollen möchten? Entschuldigung, mein gebrochenes Deutsch. Weil wir alle schon schön sind, ne? Halleluja. Danke Gott, dass ich schön bin, dass dein Wort es sagt. Ne? Nicht falsch denken. Richtet nicht. ne? Die Priestern Gottes sollten schön aussehen. Halleluja. Ne? Nächste Seite. Seite 63. Die Hohepriester waren ganz besonders schön gekleidet. Und wie gesagt, Hohepriester repräsentiert Jesus. Jedes Detail dieser Kleidung offenbart die Herrlichkeit Jesu und sein Werk, seine Schönheit. Das werden wir gleich sehen, wie diese Details Jesus symbolisierten. Hier habe ich einen Satz geschrieben: Als Jesus kam, wurde der Schatten unnütz. Daher haben Priestertum und Rituale nichts in der Gemeinde Jesu zu suchen. Hebräer 9,9. Ist auch wichtig, habe ich schon vorher ansatzweise gesagt. Auch in der Gemeinde Jesu, das heißt die jüdische Religion, die jüdische Stiftshütte oder der jüdische Tempel und die jüdischen Priestern und Hohepriester, alles hat die Gültigkeit verloren. Aber auch in Gemeinden kommen manchmal solche Traditionen, solche Bräuche, die aus dem Alten Testament rausgefischt wurden, versteht ihr? Wieder eingepackt als eine christliche Tradition. Es gab noch vor 4-5 Jahren oder so eine Welle in Brasilien, wo mehrere Gemeinden, das sah man in YouTube oder bei Fotos oder so Facebook, die haben so Nachbildungen von der Bundeslade, ne, gemacht. Das könnt ihr euch erinnern, ne? Arca d'Alianza, dass die Leute das, einigen Gemeinden haben das gemacht und dann, das wurde dann per Facebook so verbreitet hier in Deutschland wusste ich gar nicht, ne? Solche Sachen, das sind, ne, alles stimmt nicht. Das hat alles den Wert verloren. In der Gemeinde Jesu haben solche Sachen nicht zu suchen und auch Rituale, weil die Priestern, die sollten Rituale durchführen. Rituale. Und Rituale haben bei uns nicht zu suchen. Alles, was wir machen, wir können auch Zeremonien machen, da müssen wir unterscheiden zwischen Zeremonie und Ritual. Zeremonie ist in Ordnung, Rituale nicht in Ordnung. Ritualisierte Sachen, Sachen, die man einfach wiederholt, Worte und Geste, die man einfach immer wiederholt, das hat nichts zu suchen in der Gemeinde Jesu. Padre Matacena.
Dieses Wort benutzt in der Kirche, dass der Hauptpastor benutzt noch diese Bekleidung von der Kirche.
Ja.
Ich finde das einfach.
Ja, ja.
Lächerlich, ne?
Ja, natürlich. Das ist, dann wird das Volk an die Nase geführt. Das Volk denkt, dass das eine Bedeutung hat, wenn jemand jetzt so eine Kleidung trägt, wie der Priester oder wie der Hohepriester, der jüdische Hohepriester. Das heißt, wie gesagt, die jüdische Religion hat die Bedeutung verloren und noch weniger Bedeutung hätte es, wenn jetzt ein Christ oder jemand, der sich als Christ ausgibt, sowas benutzt. Ne, das ist völlig fehl am Platz. Völlig fehl am Platz und führt die Menschen in die Irre. Das ist Lüge. Das ist nicht von Gott.
Ja, aber heute ist eine kirchliche Apostelung, wenn ich richtig übersetze.
Ja, das ist schade, ne?
Noch mehr, nicht mehr, ne?
Ja, der hat noch eine draufgelegt. Hohe Priester und Apostel oder so. Und hohe Apostel, ne? Oder Apostel der Aposteln oder sowas. Ein König Apostel.
Ja, König.
Autsch. Kannst du noch was Höheres erfinden, Isaias? Papst aller Könige und Apostel und Propheten oder sowas. Das fehlt nur noch.
Okay. Ja, muss es bestimmt geben, ne?
Dann musst du den Superlativ benutzen. Päpstlichster, Königster und aller Apostelster und so.
Genau, und der Pfarrer ist dann ein bestimmter Papst, ne?
Weil ich nur Apostel, ne?
Aha, ja, ja. Und es gibt Leute, die noch glauben, ne? Schade. Aber Gott erlaubt solche Sachen, weil man weiß, dass die Menschen einfach, viele Menschen einfach, mein Vater hat dieses Sprichwort immer benutzt, die Menschen wollen verarscht werden. Ja. Und viele wollen das einfach. Die haben die Bibel, die können die Bibel lesen, aber die tun das nicht. Und dann sollen sie sich auch nicht beschweren, wenn sie dann betrogen werden. Ne? Schade, dass es so ist, aber das ist dann so. Ne?
Ja.
Wichtig ist auch hier auf Seite 63, ganz am Ende des ersten Abschnitts, Jesus hat seine Nachfolger nie Priester genannt. Ne? Total wichtig, dass ihr das hier versteht. 1. Petrus sagt, wir sind Priester. Aber es heißt nicht, dass wir uns jetzt Priester nennen soll, ne? Priester Rolf oder Priester Isaias, Priester Elisabeth, Priester Wolfgang oder so. Nein, es heißt nur, dass wir innehaben das, was die Priester im Alten Testament symbolisierten. Aber Jesus hat nie einer seiner Nachfolger Priester genannt und hat auch nie gesagt, Leute, hört zu, wenn ich mal auch verstanden bin oder wenn ich zum Himmel gegangen bin, sollt ihr dann Priestern haben, ne? Oder seid ihr meine hohe Priester oder so, den Apostel. Nein, er hat gesagt, er hat die Jünger gerufen und hat gesagt, ihr werdet meine Apostel sein. Und das war es dann auch. Seine Jünger haben ihn nachgefolgt, die ersten 3 Jahre, und danach waren sie nicht mehr Jünger, sondern Apostel. Und das war's. Sie wurden nie Priestern genannt. Warum? Genau wegen das, was ich gesagt habe. Es gibt keine Priesterschicht unter den Christen. Es gibt nicht Menschen, die mehr Priester sind als andere, ne? So wie im Alten Testament, da gab es das. Aber hier gibt es nicht Menschen, die mehr Priester sind als andere. Hier gibt es Aposteln, das heißt Ausgesandte, Missionare, Evangelisten und so. Und diese Namen sind auch nur Funktionen. Evangelisten heißt jemand, der die frohe Botschaft weitergibt. Apostel, jemand, der ausgesendet ist, der hingeht und Gemeinde gründet. Und Seelsorger, Hirte heißt Seelsorger und so weiter. Das sind nur die Funktionen, das sind nicht Ehrenämter oder so. Ne? Hat nichts mit Ehre zu tun. Jesus hat nicht solche Ämter ausgeteilt. Und auch nicht von Kleiderordnung rede. Ne? Wir finden nicht im Neuen Testament, in keine einzige Zeile, wo Jesus seine Nachfolger eine Kleiderordnung vorgeschrieben hat. Ne? Jesus hat nie gesagt, ey Apostel, ihr müsst euch euer Apostelamt oder ne, euer Dienst mit einer bestimmten Kleidung auszeichnen. Ne? Jesus hat das nie gesagt. Obwohl im Alten Testament wurden da 40 Kapiteln benutzt, um diese ganzen Stiftshütte und Priestertum penibel zu beschreiben, hat Jesus kein einziges Wort dafür ausgegeben. Ne? Kein einziges Wort, und er hat auch kein einziges Wort ausgegeben, dass man eine Kirche bauen soll. Weil das war der Fall im Alten Testament. Gott hat viele Kapitel lang beschrieben, wie er die Stiftshütte wollte, was dann später den Tempel geworden ist. Ne? Die Stiftshütte war das Modell für das Tempel. Das Tempel, was Salomo gebaut hat, basierte auf der Stiftshütte, war quasi eine Stiftshütte aus Stein. Ne? Logisch. Eine Stiftshütte aus Stein, wo dann die Vorhänge etc. Mit Stein vertauscht wurden. Aber Jesus hat nie seinen Nachfolgern, Aposteln und so gesagt, hört zu, ihr geht hin und baut Tempel oder Stiftshütten oder, ne? Er hat das nie gesagt. Nie gesagt. Das ist auch total wichtig, dass wir das jetzt verstehen, dass wir das jetzt merken. Das alles ist eng verbunden. Alles, was im Alten Testament gelehrt ist, ist mit Neuen Testament verbunden, und wir müssen hier eine klare Trennung machen, dass diese Stiftshütte nur eine Lehre ist, wie wir uns Gott nähern, geistlich. Halleluja. Gut. Lasst uns zur allgemeinen, die Kleidung der allgemeinen Priester, die Söhne Aarons. Wer ist jetzt? Isaias, ne? Du bist dran zu lesen. Bitte diese zwei hier, ne?
Ja, hier. Für die Söhne Aarons, lass Hemden, Gürtel und kleinere Turbane anfertigen, die der Würde ihres Amtes angemessen sind. Lass noch kleinen Kniehosen für sie anfertigen, damit ihre Scham bedeckt ist.
Gut. 2. Mose 28, 39 und 42. Ich habe gedacht, wie kann ich das euch verbildlichen, ne? Hier durch Telefon oder so, diese Kleidung. Da habe ich gedacht, die logischste ist, wenn wir uns vorstellen, so wie kleidet sich eine Person an. Das erste ist die Unterwäsche. Und wie war die Unterwäsche? Beinkleider. Ne? Wie heißt Beinkleider auf Deutsch? Bermuda, eine Bermuda. Bermuda auf Deutsch. Wie heißt das?
Badehose.
Nein! Badehose.
Boxershorts.
Nein, okay, okay. Tatjana, was sagst du?
Ne, ich frage Wolfgang, wie heißt dieser kurze Hose, die sind jetzt in die Knie, ne? Eine Bermuda-Short.
So eine Bermuda-Short, okay, ne? Sowas, sowas.
Eine lange Unterhose, oder?
Ja, genau, ne? Eine Unterhose, die bis zum Knie ging, okay, ne? Geht auch. Das war die Unterwäsche. Aus Leinen war diese Unterwäsche. Zweites, was da drüber war, Leibrock. Auf Portugiesisch Tunica. Das heißt so ein Kleid mit langen Ärmeln, die bis zum Fuß geht, ne? Okay? Ja,
Tunica.
Gibt es auch auf Deutsch, oder?
Ja, Tunica? Das hat sich sogar bis...
Das ist eine für Frauen, ne? Tunica.
Ja, die Römer, die hatten das auch für Männer, glaube ich.
Isaias kennt sich mit römischer Kultur etwas aus und hat gesagt, die Römer, die hatten auch so... Dieses Wort Tunica oder so kommt aus dem Lateinischen. Ne? Mhm.
Ja, und die Römer, die hatten als Unterwäsche das Subligaculum. Das war das war gleich auch so ein Tuch, das halt so drum gewickelt wurde irgendwie oder so. Ich weiß nicht.
Wie heißt das?
Subligaculum.
Alle haben das auswendig gelernt, Subligaculum. So, jetzt wisst ihr, Subligaculum. Subligaculum. Isaias hat so ein bisschen angegeben mit seinen Kenntnissen über römische Kultur, wie die Römer ihre Unterwäsche hatten, wie das hieß. Aber okay, jetzt nicht vermischen, okay? Lass uns versuchen, das ganz klar in unserem Kopf zu verbildlichen, diese Kleidung. Das erste war die lange Unterwäsche. Zweite, dieses Leibrock, das heißt so ein langes Kleid, das bis zum Fuß und bis zu den Händen ging, versteht ihr? Es war das Zweite, was die allgemeine Priestern angezogen haben. Okay, wir müssen ja das ganz klar trennen. Das Dritte, was sie angezogen haben, ein Gürtel. Und dieser Gürtel war bunt, gesticht, wo die Punkte dann einzeln mit Hand in dem Stoff nachträglich, das heißt, nachdem der Stoff fertig war, wurden diese Punkte mit einer Nadel gemacht, bunt. Okay, Gürtel, das war der Nummer 3, das Gürtel, weil das Leibrock war, entschuldigen, habe ich ein wichtiges Detail vergessen. Das Leibrock war gemustert. Okay, lass uns aufpassen, dass wir das nicht durcheinander bringen. Gut, das heißt, der Gürtel war mit Sticherei, okay, verarbeitet, sehr bunt. Aber der Leibrock, die Tunika, war gemustert. Das war eine völlig andere Arbeit. Das war eine im Webprozess. Ja, das Stoff wird gemacht in einem Webstuhl. Ne? Soweit verstanden, oder? Soweit verstanden. Hallo?
Ja.
Und in diesen Webstuhl wurden dann die bunte Fäden zusammen. Das heißt, die wurden verarbeitet im Webstuhl. Versteht ihr? Das war völlig was anderes als die Sticherei. Der Gürtel war eine Stichereiarbeit. Und der Leibrock hatte so ein Muster. Das heißt, solche, ich würde sagen, wie auf Portugiesisch man sagt, Xadrezado. Kariert. Entschuldigung, kariert. Was? Habe ich jetzt irgendwas völlig kariert, okay? Ja, so ungefähr wie kariert, ne? Aber vielleicht mit einigen Mustern, die dann ein bisschen schöner war als einfach so ein kariert, aber in diesen Prozess gemacht, im Webstuhl, versteht ihr? Und so war der Leibrock. Und der Gürtel war mit Sticherei und zuletzt der Kopfbund. Kopfbund. Einige Bibel übersetzen das mit Turban. Einige Bibeln übersetzen das als Turban, was ich nicht glaube. Ich, soweit ich weiß, ist der Turban aus einem ganz langen Stück Stoff, so wie ein Gürtel sozusagen, nur ganz lang und breit, was eingewickelt wird. Ne,
ich weiß nicht.
Ja, soweit ich das weiß. Und das hier in der Bibel, in dieses, was die Priestern anhatten, da war gar nicht die Rede, dass es so eingewickelt war etc. Da steht nur ein Kopfbund aus Leinen, irgendein Tuch auf dem Kopf, versteht ihr? Das war nicht wirklich ein Turban, darum habe ich es auch in Klammern gesetzt, so ähnlich wie ein Turban, dass man so bildlich ein Vergleich hat, nur in diesem Sinn, aber das war kein Turban, okay?
Okay.
Gut.